2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Viele, viele Menschen denken, Eltern sind für Kinder am wichtigsten, aber es gibt einige, die sagen, noch wichtiger sind eigentlich die Großeltern. Oma und Opa, das macht am meisten Spaß, die spielen am besten, die haben viel Zeit, die sind ein bisschen schlauer, ein bisschen cooler als die eigenen Eltern, haben ein bisschen mehr Distanz zu den Enkeln. Dort gibt's die besten Geschenke und selbstverständlich haufenweise Leckereien, handzubereitet oder im Laden gekauft, und zwar in Krankenhausmengen. Für Kinder, die ohne Großeltern groß werden, weil die zum Beispiel ganz woanders leben oder schon das Zeitliche gesegnet haben, hat der Berliner Frauenbund 1945 e.V. das Projekt Großelterndienst ins Leben gerufen, über das sogenannte Wunschgroßeltern vermittelt werden. Wie Kinder zu ihren Wunschgroßeltern kommen und umgekehrt, das fragen wir die Projektleiterin Helga Krohl. Guten Morgen, Frau Krohl.
Hallo, Frau Krohl.
Guten Morgen.
Frau Krohl, wer meldet sich denn da bei Ihnen und möchte gerne Wunsch-Oma oder Wunsch-Opa werden?
Ach, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Erstmal sind es Ältere, die über Zeit verfügen und die vielleicht gar keine eigenen Enkelkinder haben oder Enkelkinder haben, die schon aus dem Alter raus sind, dass sie mehr Betreuung brauchen durch ihre Großeltern, oder aber auch Enkelkinder haben, die ganz weit weg wohnen.
Ja, und ist es so, dass es mehr Bedarf gibt nach Omas und Opas oder umgekehrt ganz viele Omas und Opas, die schon händeringend drauf warten, dass das nächste Kind sich anmeldet?
Also der Bedarf ist sehr viel größer. Allerdings ist das für uns ein bisschen schwierig. Wir vermitteln ja berlinweit und es gibt eben in Berlin Gegenden, wo es Wunschgroßeltern gibt und keine suchenden Eltern, und umgekehrt eben einige Gebiete, wo es sehr, sehr viele suchende Eltern gibt.
Also ich persönlich hatte ja eine echte Oma, die hat ganz weit weg gewohnt, zwar in Berlin, aber trotzdem in einem ganz anderen Bezirk, und da musste man dann halt lange fahren. Müssen Wunschgroßeltern nun unbedingt direkt um die Ecke wohnen?
Na, unbedingt um die Ecke nicht, aber sie sollten schon innerhalb von 20 Minuten oder einer halben Stunde bei den Wunschenkeln sein können.
So, normalerweise ist es ja so, die Oma war schon immer da, deswegen hat man ein ganz besonderes Verhältnis auch zur Oma oder zum Opa, weil die eben schon immer da waren. Aber wie nähern sich jetzt Wunschomas und Opas den neuen Enkeln?
Naja, also wir suchen da ganz gezielt aus. Da eben die Wunschgroßeltern in der Minderheit sind, haben die also die große Auswahl. Und die schildern uns ihre Wünsche und wir schauen dann, ob die Wünsche erstmal realistisch sind und dann, ob wir denn auch da entsprechend passende Familien haben. Also da geht es zum Beispiel nach Kinderanzahl, nach Alter der Kinder und eben auch so ein bisschen, wann werde ich denn gebraucht? Passt das zu meinen anderen Aktivitäten?
Sie haben gerade gesagt, Sie gucken, ob die Wünsche realistisch sind. Da habe ich natürlich sofort aufgehorcht, habe gedacht, ach, da gibt's auch unrealistische Wünsche. Sagen Sie mal.
Naja, es gibt also ganz selten, aber das gibt es schon, dass sich gerade Frauen an uns wenden, die sagen, also ich habe keine eigenen Kinder, entsprechend keine eigenen Enkelkinder, und jetzt suche ich eine Familie, wo es keine Großeltern gibt und ich richtig echte Oma werden kann.
Okay.
Und das ist also, kann passieren, aber das können wir so nicht garantieren, sag ich mal.
Wie ist das denn eigentlich mit den Eltern der Kinder? Wie stehen die gegenüber den Großeltern, den Gewünschten, die jetzt da kommen? Werden die da als billige Babysitter benutzt oder ist das wirklich richtig Familie?
Ja, das ist immer schwierig, das erstmal rauszufinden. Ne? Natürlich dadurch, dass ein Babysitter richtig Geld kostet in Berlin und sicherlich auch nicht so frei verfügbar ist, wünschen sich schon viele eben da eine Wunschgroßmutter, die auch als Babysitter fungieren kann. Aber wir wollen eben den Älteren wirklich Zeit vermitteln mit Kindern. Und das haben ja Babysitter selten. Die bewachen das schlafende Kind. Und da ist es ja so manchmal eine kleine Kunst, das rauszufinden.
Wie kann ich denn, wenn ich jetzt ein älterer Mensch bin und ich möchte Wunsch-Oma oder Opa werden, gibt es so eine Mini-Checkliste, wie ich rausfinden kann, ob ich so, sagen wir mal, ob das was für mich ist?
Na, erstens muss man mindestens 50 sein. Das ist schon mal so die Grundvoraussetzung, weil wir leider, die Demografie ist einfach so, dass die Frauen immer später ihre Kinder bekommen. Und deshalb haben wir also viele ältere Frauen. Dann muss man über natürlich ganz viel Spaß und Freude mit Kindern verfügen. Dann muss man Zeit haben. Mindestens so einen Nachmittag in der Woche sollte man einplanen. Und dann muss man auch Menschen mögen. Also, weil man...
man hat zwangsläufig mit ihnen zu tun.
Mit den Eltern ein, ne?
Okay, also das heißt, dass, wenn Sie diese über diese Sachen verfügen, meine Damen und Herren, dann können Sie sich gerne melden und ja, Wunsch-Opa oder Wunsch-Oma werden. Wir sprachen darüber mit der Projektleiterin des Großelterndienstes, Helga Krohl. Frau Krohl, vielen Dank, tolles Projekt, weiter so.
Danke.
Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Tschüss. 2 auf 1.
Meine Millionen soll mein Hund kriegen, mein Mann bekommt die Schulden, mein Liebhaber das Auto und das Haus oder ich will in meinem Garten unter der Hundehütte vergraben werden und zwar Kopf nach Westen. Skurrile letzte Wünsche gibt es so einige, aber welche Wünsche werden einem eigentlich nach dem Tode erfüllt und welchen Einfluss darauf haben dann nach die Angehörigen, also die Übriggebliebenen sozusagen? Das fragen wir jetzt den Fachanwalt für Erbrecht, Dr. Klaus-Henrik Horn. Er hat unter anderem das Buch Ratgeber für Erben geschrieben. Wunderschönen guten Morgen, Herr Horn.
Guten Morgen.
Herr Horn, was sind denn so die skurrilsten letzten Wünsche, die Ihnen bislang untergekommen sind?
Vielleicht mal 2 Beispiele. Ein Herr hatte verfügt, dass derjenige sein Erbe werden sollte, der dessen tätowierte Hautpartien abziehen, konservieren und auf einen Rahmen spannen lässt.
Moment, also man sollte den Toten häuten.
Was?
Man sollte den Toten häuten.
Genau.
Ja.
Da hat das Kammergericht aber im Jahr 1998 gesagt, nein, das geht nicht. Man weiß ja gar nicht, welche Person das denn tatsächlich sein soll.
Außerdem wäre das nicht sowas wie Leichenschänden. Also ich kenne nicht den Fachausdruck, aber eigentlich darf man doch nicht an Toten rumschnippeln, oder?
Naja, wenn der zugestimmt hat.
Ach so, das geht dann auf einmal.
Ja.
Weil bei Lebenden darf man das ja nicht, oder?
Genau.
Sie hatten ja 2 Beispiele erwähnt, Herr Horn.
Das andere hatten wir jetzt Beispiel, gerne. Der Künstler Karl Friedrich Lenze hat verfügt, dass er mit einer Gummipuppe beerdigt werden möchte. Begründung, damit er nicht so alleine ist, das ist möglich mit einer Latexpuppe, weil die verrottet.
Ah, okay, darum ging es also. Man darf doch kein Plastik mit in den Sarg tun. Ah, okay,
genau.
Also da wird also auch überlegt, was im Rahmen des deutschen Gesetzes so möglich ist. Das ist doch schön, dass da die Wünsche berücksichtigt werden. Wo liegen denn da die Grenzen?
Die Grenze liegt immer in der Sittenwidrigkeit oder es darf auch keiner aufgefordert werden, eine Straftat zu begehen. Mhm. Also man darf zum Beispiel nicht verfügen, dass der Erbe sich scheiden lassen muss oder dass eine bestimmte Frau heiratet. Er darf nicht bestimmt werden, eine bestimmte Religion anzunehmen. Und es darf auch keiner verpflichtet werden, ein ganz bestimmtes Testament selber zu verfügen.
Okay, klingt alles einleuchtend, aber sittenwidrig, das klingt wieder nach so einem Kaugummi-Begriff. Also Latexpuppe, hätte ich gesagt, ist schon sittenwidrig. Oder muss man erst sagen, ich möchte, dass meine Frau noch mal 2 Wochen nach meinem Tod mit mir schläft, damit das sittenwidrig ist?
Ja, also Sie sprechen etwas an, wo man sieht, wo ein Wandel auch stattfindet, beispielsweise beim geliebten Testament. Vor vielen Jahrzehnten war das Testament, wenn ein Herr seine Geliebte zur Erbin zum Beispiel einsetzt oder sie anders letztlich begünstigt, sittenwidrig, wenn nämlich die geschlechtliche Hingabe dadurch belohnt werden soll. Im Hinblick darauf auch, dass es mittlerweile ein Prostituiertengesetz gibt, ist das alles legal und mittlerweile ist das nicht mehr sittenwidrig. Da gab es eine ganz kuriose Entscheidung vor ein paar Jahren vom OLG Düsseldorf. Da hatte nämlich der Ehemann seine Geliebte, eine ehemalige Prostituierte, zur Alleinerbin eingesetzt. Und das führte dazu, dass dann dieser ehemaligen Prostituierten gemeinsam mit der länger lebenden Ehefrau das Haus gehörte, wo die Ehefrau drin wohnte. Da hat die Ehefrau versucht, die Geliebte sozusagen rauszukicken und gesagt, ist sittenwidrig, aber die Düsseldorfer Richter haben gesagt, das ist alles so in Ordnung.
So, jetzt muss also die ehemalige Frau anschaffen gehen, oder wie? Naja, lassen wir das. Also auf jeden Fall ist es schon ganz schön hart, was da so gewünscht wird und natürlich auch nicht so richtig fair den Angehörigen gegenüber. Man kann ja nicht so richtig reingucken in die Familien, aber wenn ich jetzt sage, irgendwie meine Frau, meine Kinder, die sollen alle gar nichts von meinem Erbe kriegen, wie weit geht denn das überhaupt in Deutschland? Da gibt's doch so einen Pflichtanteil, oder?
Genau, wobei man muss unterscheiden zwischen demjenigen, der eben Erbe wird, der alle Sachen bekommt, der Rechtsnachfolger ist und wer den Pflichtteil bekommt. Aufgrund des Pflichtteils ist jedermann eigentlich ziemlich frei. Er kann seine Kinder enterben, er kann den Ehegatten enterben. Also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das gilt hier nicht. Man kann geradezu frei die Angehörigen diskriminieren, aber ihnen steht eine sogenannte Mindestteilhabe am Nachlass zu. Der Pflichtteil, Sie sprachen gerade davon, das ist aber nur ein bloßer Geldzahlungsanspruch.
Mhm. Herr Horn, haben Sie denn, Sie leben natürlich jetzt noch 80 bis 120 Jahre, das ist uns klar, aber haben Sie auch schon irgendwelche, sagen wir mal, doch ein bisschen ungewöhnlichen Wünsche fürs letzte Testament vorbereitet?
Das nicht, weil ich kann meine Mandanten ja bremsen und den...
Ich meine für sich selbst, ihr eigenes Testament natürlich.
Also ich habe ein Testament errichtet, aber skurril ist das nicht. Also
ich würde vorschlagen, Herr Horn, Sie nehmen einfach ins Testament noch kurz die Klausel mit rein, dass dieses Interview auf Ihrer Beerdigungsfeier nochmal gespielt werden soll.
Oder das Transkript könnte auf den Grabstein, das wäre dann auch schön. Ja.
Worauf muss ich eigentlich achten? Abschließend nochmal ein Tipp, wenn ich so ein Testament mache. Muss es handschriftlich sein, muss es auf Papier, ja?
Genau, also das muss handschriftlich sein. Man muss nicht zum Notar gehen. Man kann zum Notar gehen, aber es muss handschriftlich sein. Das ist durchaus ein weit verbreiteter Irrtum, dass man auch ein maschinenschriftliches Testament aufsetzen kann. Ich hatte den Fall, da hatte der Professor seinen Lebensgefährten mit einem maschinenschriftlichen Testament zum Erben eingesetzt, schön auf Büttenpapier ausgedruckt, mit Füller unterschrieben, formunwirksam.
Oh.
Naja. Ja, das war bitter. Und dann hat eine Erbengemeinschaft geerbt, da ging es um viel Vermögen, die wirklich gar keinen Kontakt mehr zu dem Verstorbenen hatten.
Herr Horn, da würde ich sagen, machen Sie schon mal Ihre Stifte scharf, denn Sven Oswald und ich, wir haben so eine Sauklaue. Wenn unser Testament irgendwann verlesen werden soll, dann gibt es zwangsläufig Streitigkeiten. Es sei denn, es gibt nichts mehr, was man verteilen kann. Wir sprachen über skurrile letzte Wünsche und zwar mit dem Fachanwalt für Erbrecht Dr. Klaus-Henrik Horn. Er hat unter anderem das Buch Ratgeber für Erben geschrieben. Mehr Infos können Sie finden unter www.anwaltfuererbrecht-in-einem-durch.de. Dankeschön.
Danke, Horn, tschüss.
Dankeschön, schönen Sonntag.
Gleichfalls. Übrigens, Herr Finger, wenn unsere Testamente irgendwann gefunden werden, das ist großartig, weil Historiker denken, da ist noch eine völlig neue Schrift irgendwo im Spiel gewesen. Irgendwie so eine Mischung aus, ich sag mal, Keilhand-Druckschrift. Ich weiß nicht, wie du schreibst, aber ich kann es selber nicht lesen.
Keilhandschrift ist eigentlich doch eine schöne Sache. Zeig mal deine Keilhand.
Gleich.
Oh, weia.
Die Ärzte, der Rock'n'Roll-Übermensch.
2-1.
Man lernt nie aus. Als Mann darf man ja normalerweise über Geburtsvorgänge sehr wenig sagen, weil das Recht der Frauen ist, darüber zu entscheiden, wie sie das haben wollen. Das denke ich tatsächlich auch. Aber bei mir war es so, ich habe eigentlich immer gedacht, so ein Kaiserschnitt, das ist was man macht, wenn Not am Mann ist. Eigentlich versucht man das doch eher zu vermeiden. Und jetzt habe ich gehört, es gibt ganz viele Leute, die das wollen. Warum? Damit sie das Kind dann zu einem Wunschtermin bekommen. Für mich erstmal total merkwürdig, aber über diesen Trend sozusagen wollen wir sprechen und über die Wünsche ansonsten werdender Eltern. Und zwar mit der Hebamme Jitka Weber von der Hebammerei Berlin. Hebammerei klingt sehr schön. Guten Morgen.
Hallo Jitka.
Hallo, guten Morgen.
Jitka, gerade so von Stars und Sternchen hört man ja öfter, dass sie ihren Nachwuchs per Kaiserschnitt und zu einem gewünschten Termin auf die Welt bringen. Warum das eigentlich?
Also warum jeder einzelne Star das entscheidet, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass viel Termindruck eine Rolle spielt. Die haben große Projekte am Laufen, da ist viel Geld dabei. Und dann müssen sie sich irgendwie zwischen ihren Projekten den Termin legen. Oder ich denke, es gibt auch so Verrückte, die dann das Sternzeichen noch mitbestimmen wollen und dann sagen, mein Kind soll aber auf jeden Fall ein Widder werden.
Aber an sich ist es eher so, am Dienstag spiele ich in Ohio, am Freitag muss ich schon in L.A. sein, dann würde ich doch mal den Wunschkaiserschnitt für Mittwoch planen, ja?
Ja, sowas hört man. Oder auch wirklich, dass dann die Männer dann auch irgendwelche Promis sind, die zum Fußballspielen noch schnell müssen.
Ach so, ja, klar.
Und das spielt dann auch eine Rolle.
Mann, wenn ich das geahnt hätte. Nee, aber jetzt kann es ja doch trotzdem noch passieren, dass man sowas kriegt wie eine Frühgeburt. Was ist denn dann? Das die Tour doch im Eimer.
Ja, also Schwangerschaft ist ja an sich eigentlich ein gesundes Vorgehen im Körper der Frau, aber es können natürlich grundsätzlich Komplikationen auftreten. Ich denke aber, wenn ein Kaiserschnitt an sich geplant ist, dann wird auch bei Frühgeburtsbestrebungen dann der Kaiserschnitt gemacht, damit es schnell über die Bühne ist.
So, also Kaiserschnitt hat natürlich bestimmt Vorteile. Also erstens, man wartet nicht ewig lange, bis irgendwelche Wehen durch sind und das Kind da ist, sondern aufschneiden, raus, zunähen, fertig. Also für den Vater ist es klasse, der kriegt gar nichts davon mit, sage ich jetzt mal ganz plump. Aber das hat auch bestimmt auch tierische Nachteile. So ein Kaiserschnitt ist ja eine Operation, da wird ja richtig tief geschnitten.
Ja, also die Hebammen, wir waren auch absolut vor diesem Trend des Wunschkaiserschnitts, weil einfach unheimlich viele Risiken sowohl für die Mutter als auch fürs Kind dabei sind und auch für alle folgenden Schwangerschaften.
Was sind das für Risiken?
Also die Frau selber, ihr habt es schon gesagt, lässt sich den Bauch komplett aufschneiden. Ja, das ist eine große Bauch-OP mit allen Risiken, Thrombosen, Embolien, Wundheilungsstörungen. Und man weiß, dass wirklich Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen, deutlich häufiger die Gebärmutter hinterher entfernt bekommen müssen, häufiger auf der Intensivstation landen. Also das sollte man nicht, sollte man mit Vorsicht genießen.
Okay, aber dann müsste es doch theoretisch im Jahr 2012 sowas geben wie eine allgemeine Zufriedenheitsstudie, wo es heißt, irgendwie 87% der Frauen sagen, hinterher hätte ich nie machen sollen und dann wäre die Sache doch mal vom Tisch, oder?
Also es gibt Studien, die tatsächlich zeigen, dass Frauen nach Kaiserschnitt häufig sehr enttäuscht sind darüber, wie schmerzhaft dann das Ganze doch abgelaufen ist, dass sozusagen hinterher die Schmerzen hergekommen sind. Und es zeigt sich auch, dass Frauen nach Kaiserschnitt häufiger eine Depression im Wochenbett erleiden. Also das, der Trend ist schon so, dass die Frauen vorher denken, es ist die einfache Alternative und hinterher merken, was sie sich da eigentlich angetan haben.
In einem Durchschnittsgeburtsvorbereitungskurs, den ich jetzt ja schon zweimal besuchen durfte, lernt man, so eine Geburt, also gerade der Vorgang der Geburt, ist total wichtig auch für das Neugeborene. Das kämpft sich da durch den Geburtskanal. Was ist denn, wenn das einfach wegfällt? Ist es dann, wird das Kind dann sonst lecker und sitzt nur auf der Couch und isst Chips?
Kann auch passieren, also, wenn die natürlich rauskommen, glaub mir.
Oha.
Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was da für psychische Komponenten noch eine Rolle spielen, aber rein körperlich weiß man durch diesen fehlenden Geburtskanal durchtritt, dass die Kinder deutlich häufiger Atemstörungen haben, also auch so dieses Atemnotsyndrom, dass auch die Kinder auf die Kinderintensivstationen müssen, Mutter und Kind getrennt werden. Das sieht man bis zu 4-mal häufiger nach Kaiserschnitt, ohne Wehen vorher. Ja, das Fruchtwasser ist einfach noch in den Lungen und den Kindern fehlt dieser gesunde Stress, den die Geburt halt auslöst, dass so die Hormone einfach zum Tragen kommen und das Kind vorbereiten, dass es richtig gut atmen kann. Und man kann sich vorstellen, wenn es dann wirklich zur Trennung kommt von Mutter und Kind, dass Kaiserschnittbabys deutlich seltener und auch kürzer gestillt werden mit allen Folgen.
Also jetzt haben wir es ja, ich sag mal, auf eine Art leicht. Hier sind zwei Männer und ein Profi, ne? So. Und jetzt gibt's Frauen, die haben aber nicht jeden Tag mit Geburten zu tun, sondern nur eben mit ihrer einen oder ihren beiden oder so, die sie machen. Mhm. Und die haben möglicherweise total Angst auch vor dem Geburtsvorgang. Das kann ja auch sehr belastend sein, dass dann vielleicht auch nicht gut für Mutter und Kind. Also was, absolut, wenn jetzt individuell jemand sagt, mich gruselt es vor der Geburt, ich hätte gern einen Kaiserschnitt, wie gehst du als Hebamme damit um?
Also man muss immer ganz individuell schauen, auf jeden Fall. Und ich denke, dieser Wunsch Kaiserschnitt, der resultiert ja aus dem Wunsch, so schnell und schmerzfrei wie möglich sein Kind zu bekommen. Den Wunsch hat ja jede Frau, die schwanger ist. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass man mit den Ängsten umgeht, dass man im individuellen Fall guckt, wovor hat die Frau Angst, was braucht sie, um mit dieser Angst zurechtzukommen. Ja, es gibt ja auch andere Situationen im Leben, wo man Angst hat und Ungewissheiten. Und was kann dann jeder Einzelne für sich einfach planen? Und was kann man so gut wie möglich planen? Wen nimmt man mit ins Krankenhaus oder wo bekommt man überhaupt sein Kind? Das spielt eine Rolle. Und es kann auch im Einzelfall tatsächlich der Kaiserschnitt die richtige Entscheidung sein. Ja, also da bin ich dann schon dankbar dafür, dass das heutzutage dann doch hier in Deutschland zumindest im Promillebereich liegt, dass Frauen und Kinder versterben nach Kaiserschnitt, aber es sollte nicht leichtfertig getroffen sein.
Über Wunschtermine für die Geburt des Nachwuchs und den Kaiserschnitt auf Wunsch sprachen wir mit der Hebamme Jitka Weber von der Hebammerei Berlin. Jitka, vielen Dank und schönen Sonntag.
Ja, gleichfalls.
Tschüss. Danke. Tschüss.
2-1.
Man kann sich so vieles wünschen. Kinder auf Wunschtermin, demnächst vielleicht auch Kinder nach Wunsch. Das wünschen sich ja manche Eltern. Was es heute schon gibt, ist zum Beispiel Schokolade nach Wunsch angefertigt, Müsli nach Wunsch angefertigt, Kuchen nach Wunsch angefertigt. Customized Food heißt dieser Trend und wir haben uns ehrlich gesagt doch längst dran gewöhnt. Die Metzgerei Böbel bietet jetzt die logische Fortsetzung dieses Angebots, die Wunschwurst. Welche Wurstvarianten man sich dort zusammenstellen kann, das fragen wir den Inhaber der Metzgerei, Klaus Böbel. Guten Morgen, Herr Böbel.
Guten Morgen nach Berlin.
Herr Böbel, was kann man sich denn alles in die Wunschwurst reinmixen lassen?
Ich habe im Internet momentan ein Angebot von etwa 50 Zutaten zur Auswahl. So exotische Sachen wie Süßes, Gummibären, Schokolade, normale Sachen wie Gemüse, Karotten, Lauch, Alkoholisches, Körner, Nüsse, eigentlich alles, was der Kunde sich vorstellen kann.
Klingt alles total plausibel, nur die Sache mit der Schokolade und den Gummibärchen, die kann ich nicht verstehen. Schmeckt sowas in der Wurst?
Muss es schmecken oder muss es neugierig sein? Das,
naja, also erstmal muss es neugierig machen.
Für einen netten Gag, warum nicht, wenn man es mal wissen will und eine Zartbitterschokolade bei passender Wurstsorte, ist es okay. Man muss eben aufpassen, was man mit was kombiniert. Eine Kalbsleberwurst mit Birnen und Zartbitterschokolade ist zum Beispiel sehr gut geschmacklich. Wenn es natürlich dann eine Salami mit Gummibären wird, ist es ein Experiment.
Also, welche Kombination, die Sie selber verkostet haben, fanden Sie denn am schlimmsten?
Schlimm, das ist Geschmackssache. Also
so Ihr persönlicher Geschmack, nur Ihre.
Also gut, so süße Gummibären zu einer sehr herzhaften Wurst, dann wird's kritisch geschmacklich. Wenn man aber dazu eine lieblichere, eine geschmacklich nicht so herzhafte Wurst wie eine Gelbwurst oder Leona nimmt, dann wird's verträglicher, dann kann man sagen, ist akzeptiert, ja.
So, Sie haben also 50 Zutaten, die man kombinieren kann. Hat sich da schon so eine Art Trend rausgearbeitet, irgendwas, so eine Favoritenwurst, die ganz viele Leute sich zusammenbauen?
Ein Wurstzeller gewissermaßen.
Nein, es ist jeder macht individuell. Momentan ist eben trendig das ganze scharfe Chili ist momentan sehr trendig in Grillwürstchen und so weiter, das schon. Aber als einzelne Wurst ist wirklich jede individuell, heißt ja auch Wunschwurst.
Ja, wenn man jetzt den ganzen Tag für die ganze Welt Wunschwürste aus den unterschiedlichsten Kombinationen herstellt, ist man dann selber, bleibt man dann bei so einer Kombination hängen oder essen Sie die Wurst doch lieber ohne exotische Zutat?
Ich esse die Wurst lieber klassisch, fränkisch, herzhaft. Das ist nichts zum alltäglichen, solche Wunschsachen, sondern zum Beispiel für eine Grillfete, für ein besonderes Geschenk. Also es ist nicht für den täglichen Konsum bei den meisten.
Was muss ich denn investieren, wenn ich mir jetzt so eine Wurst zusammenbaue? Sagen wir mal den nicht ganz so leckeren Klassiker Salami mit Gummibärchen.
Ja, das ist abhängig von der Salamisorte. Bei der Salami kostet ein Stück knapp 8 Euro, müssen Sie aber 5 Stück nehmen, damit sich der Produktionsaufwand rechnet.
Okay, was ist denn das Teuerste, was ich bei Ihnen bestellen kann?
Etwas ganz Individuelles, was nicht im Internet ist, wenn Sie sagen, ich möchte genau das, produziere ich das auch, dann nenne ich Ihnen einen Preis, der wirtschaftlich ist. Wenn Sie sagen, Sie wollen Trüffel rein und von mir aus Goldflocken oder wie auch immer, dann können wir auch an 100-Euro-Wurst machen. Also es liegt an Ihren Vorstellungen.
www.100-Euro-Wurst.de.
Nee, Herr Böbel, ich würde sagen, ich melde mich. Das finde ich sehr reizvoll. Jetzt ist die Frage, eigentlich wollten wir jetzt an dieser Stelle fragen, wie das Ganze verschickt werden kann und so weiter und so fort, aber jetzt haben wir in Vorbereitung dieser Sendung von Ihnen schon was bekommen, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ein Wurstbrief, den Sie auch anbieten, und zwar eine Salamiblume. Das ist wirklich ein, wir werden es glaube ich gleich mal auf Facebook einstellen, eine wunderhübsche Blumenkreation aus Salami. Unten ist noch ein grüner Stängel. Ich nehme an, das kann ich nicht mitessen.
Das ist Lauch. Das ist lebensmittelrechtlich 100% genießbar.
Wunderbar. Sehr schön. Dann allerdings eingeschweißt, aber nicht weiter gekühlt. Hält das tatsächlich?
Salami ist ohne Kühlung haltbar. Diese Produktlinie Wurstbriefe mache ich nur mit Wurstwaren, welche ohne Kühlung haltbar sind. Und ich arrangiere dann eben verschiedene Motive. Ich habe Ihnen jetzt die Blume geschickt, weil natürlich der Muttertag naht. Und das ist ein optimaler kleiner Gag.
Das ist super. Jetzt, wenn ich jetzt von Ihnen 10 Würste mit Gold, Trüffel, Champagner und exotischen Chiliölen bestelle, wie verschicken Sie die denn dann?
Das wird gekühlt verschickt in Einwegboxen mit Styropor isoliert und Einwegkühlelementen. Also es geht quer durch Deutschland problemlos. Heute weg, morgen bei Ihnen.
Über die Wunschwurst sprachen wir mit dem Metzger Klaus Böbel. Wenn Sie mehr über die Wunschwurst erfahren wollen, dann schauen Sie mal unter www.wurstmix.de vorbei. Vielen Dank, Herr Böbel, und viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Dankeschön. Tschüss.
2-1.
Wie finde ich meinen Wunschpartner? Single-Partys, Disco-Besuche oder eben Partnerbörsen im Internet ist ja auch keine Neuigkeit mehr. Die locken mit ausgeklügelten Fragebögen oder richten sich von Anfang an eben nur an ganz bestimmte Zielgruppen. Ob uns Partnerbörsen zu unserem Wunschpartner wirklich führen, das fragen wir jetzt Henning Wiechers, den Betreiber der Plattform singlebörsen-vergleich.de. Guten Morgen, Herr Wiechers.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wiechers. Wenn wir jetzt so doof wären als Moderatoren und sagen, also wir können uns überhaupt nur das Zusammenleben mit einer anderen Moderatorin vorstellen, gäbe es dafür eine Spezialsingle-Börse?
So speziell nicht. Es gibt einen Mann aus Süddeutschland, der hat verschiedene Portale für bestimmte Berufsgruppen ins Leben gerufen. Für Polizisten, Gastro, Friseusen, Metzger, Farmer und so weiter. Aber Moderatoren sind noch nicht dabei.
Was ist denn davon zu halten, wenn jetzt ein Mann irgendwie so 25 verschiedene Singlebörsen ins Leben ruft? Wäre es nicht besser, eine große zu machen und jeder findet jeden? Weil kann ja sein, dass auch ein Polizist eine Friseurin gut findet.
Ja, der hat das, glaube ich, ursprünglich deshalb gemacht, weil zum Beispiel diese Gastromenschen häufig komische Arbeitszeiten haben und sich dann gerne zu komischen Tagungszeiten dann mit anderen Singles treffen. Und der Mainstream-Single, der muss dann normalerweise unter der Woche arbeiten und eher nicht nachts. Das war so seine Ursprungsidee und so hat sich das bei ihm weiterentwickelt. Aber ganz grundsätzlich gibt es halt diverse Zielgruppen, die in den Mainstream-Portalen nicht so glücklich sind. Wir haben zum Beispiel ein Testprofil mal gemacht mit einer sehr dicken Frau und die wurde halt aufs Übelste beleidigt. Und die kann dann vielleicht lieber da suchen, wo sie Männer findet, die eben auf dicke Frauen stehen.
Okay, das heißt also, es geht da durchaus um Äußeres und geht es auch um innerliche Werte? Also geht es darum zu sagen, wie ich will jetzt nur die ganz, ganz große Liebe und oder keine Ahnung, will platonische Liebe zum Beispiel, sowas?
Oh, nee, das müssen die Leute unter sich ausmachen. Was ein spannender Aspekt in dem Zusammenhang noch ist, sind Leute, die besonders esoterisch sind oder besonders religiös sind. Auch die sind häufig bei den Mainstream-Portalen, da muss man halt, wenn man sich da anmeldet, auch irgendwo ankreuzen. Ich bin jetzt Katholik oder Muslim oder was auch immer, aber man erfährt halt nichts darüber, wie intensiv diese Leute ihre Religion ausleben. Und dann kann man vielleicht lieber zu einer Singlebörse gehen, die von vornherein für Christen gemacht ist. Und da weiß man eben, da trifft man andere Leute, die genauso religiös sind wie man selber.
Mhm. Gibt's auch, wir haben gerade über sehr dicke gesprochen sozusagen, gibt's auch andere Vorlieben? Also was weiß ich, hungerhake-singles.de oder gibt's große, kleine, blonde, blauäugige? Kann man sich da irgendwie spezialisieren?
Ja, genau. Also es gibt sehr schöne Portale eben für die Dickeren unter uns, für die Großen unter uns. Ab und zu bekommen wir auch eine Anfrage von Leuten, die besonders klein sind, aber die haben irgendwie noch kein eigenes Portal auf die Reihe bekommen. Und die Dünnen, die werden in der Regel eigentlich auch so irgendwie glücklich. Also die brauchen da nicht unbedingt was Spezielles.
Okay. Vias, nun sind ja auf so kleinen Spezialbörsen deutlich weniger Suchende unterwegs. Sind denn die Erfolgschancen da trotzdem höher oder hat man einfach nur Glück, weil man eben nicht zum Beispiel beleidigt wird?
Ja gut, das weiß sowieso keiner so ganz genau, wie die Erfolgschancen im Online-Dating sind, weder bei den großen noch bei den kleinen Portalen. Ich habe da auch mal so ein Lieblingsbeispiel, die Rollstuhlfahrer, die würden auch auf einem Mainstream-Portal nicht glücklich werden. Und wenn die sich eben untereinander verabreden können, dann ist da viel gewonnen. Also ich sag mal, wenn sie vor 15 oder 20 Jahren in einem Dorf gewohnt haben mit dem Rollstuhl und da war jetzt zufällig gerade nicht so ein Rollstuhl-Basketballverein, da waren sie ziemlich aufgeschlossen. Also da gibt ihnen das Internet eine Riesenchance, dass sie sich mit anderen in einer ähnlichen Situation verabreden können.
Trotzdem,
und das ist der Riesenvorteil.
Wirkt das natürlich jetzt auch schon wieder so ein bisschen ausgrenzend, ne? Also man zieht da ja Grenzen, die vielleicht gar nicht unbedingt sein sollen. Weil wer sagt denn nicht, dass zum Beispiel eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, einen Mann haben kann, der ganz normal gesunde Beine hat und rumläuft?
Ja, der kann sich ja eben auch da anmelden. Also klar, das gibt ja, es gab sogar mal eine Webseite für Leute, die im Gefängnis sitzen. Und da gab es in der Tat eben viele interessierte Frauen, die sich dort registriert haben, um Kontakt zu solchen Inhaftierten aufzunehmen. Und das würde natürlich bei einem Portal für Gehörlose, Alleinerziehende oder eben Rollstuhlfahrer, würde das natürlich genauso funktionieren. Da kann man sich auch ohne Behinderung anmelden und dann eben sich da die Singles suchen, klar.
Erklären Sie uns mal, wie Sie die Portale testen. Nehmen Sie echte Zielgruppen oder tun Sie einfach so, als wären Sie dick, dünn, groß, klein, vegetarisch, Metal-Fan, was auch immer?
Ja, genau, so machen wir das. Also wir haben eine Reihe von Testprofilen und uns geht es eigentlich im Wesentlichen darum, mal ein Gespür dafür zu bekommen, wie häufig wird man angeschrieben und wie gut gelingt es den Anbietern, die ganzen Geschäftemacher aus ihren Portalen rauszuhalten. Also ich sag mal, die Unterhöschenverkäufer oder die Russinnen, die ihre Dienste anbieten, Prostituierte und so weiter. Deswegen haben wir eigentlich überall Testprofile. Man bekommt häufig auch erst die Preisinformation, wenn man angemeldet ist. Also draußen steht immer drauf, bei uns ist alles kostenlos. Und wenn man sich dann einloggt und irgendwann eine Mail schreiben will, dann poppt eben diese Preistafel auf. Auch dafür haben wir unsere Testprofile, um einfach den Usern das berichten zu können, was sie dann wirklich erwartet.
Jetzt geben Sie mal den Usern bzw. den Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp. Vielleicht so einen schönen Satz, worauf muss ich achten, wenn ich mich da online anmelde, wenn ich wirklich Erfolg haben will?
Oh, Sie müssen erstmal ehrlich sein und da müssen Sie die Gratwanderung zwischen Ehrlichkeit und sich selber optimal präsentieren finden und vor allem müssen Sie ausprobieren.
Gut.
Das ist das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Verschiedene Profile, verschiedene Fotos, mal gucken, wie das so online funktioniert.
Sie müssen ehrlich sein, aber verschiedene Profile ausprobieren. Jetzt werde ich aber hellhörig, Herr Wichers.
Das ist ja, ich sag mal, das machen Sie ja genauso, wenn Sie in die Disco gehen. Da haben Sie früher auch geübt, muss ich da auch.
Achso, ich bin ehrlich.
Achso, oder okay. Um 1 Uhr nachts und wie stelle ich mich an den Tresen, dass die Damen auch mal rüber gucken und wie mache ich das dann mit den Damen, wenn sie angelaufen kommen. Das ist natürlich in der Online-Welt ein neues Medium, da müssen Sie genauso so ein bisschen üben und mal Ihren Style finden.
Herr Wichers, sind Sie Single?
Nee, ich bin glücklich verheiratet seit über 10 Jahren.
Ach, da verstehen Sie ja gar nichts davon. Wir bedanken uns.
Reine Theorie.
Wir bedanken uns trotzdem ganz herzlich bei Henning Wichers, dem Betreiber der Plattform singlebörsen-vergleich.de. Dankeschön.
Bitte, danke, Wichers. Tschüss.
Ciao.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.